Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Remote Viewing, auf Deutsch Fernwahrnehmung. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Jana Rogge. Sie ist studierte Grafikdesignerin, Autorin und betreibt auch persönlich Remote Viewing und forscht an diesem Thema. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin des Eckhaus Verlages. Für viele Jahre hatte sie einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität in Weimar und lehrte dort die Grundlagen von visuellem Design und Wahrnehmungstheorie. Außerdem ist Jana Rogge Mitgründerin von PsyUnit, einer Dachorganisation von PsyCore, dem PsyVision Institute, und IES, dem Institute of Element Studies. Guten Abend, Frau Rogge.
Guten Abend, Herr Garcia.
Vielleicht sollten wir zuerst einmal klären, was der Begriff Remote Viewing bedeutet. Wir haben zwar die deutsche Übersetzung Fernwahrnehmung, aber das ist nicht zu verwechseln mit Hellsehen oder ähnlichen Sachen, sondern das ist was anderes. Können Sie dazu kurz mal was sagen?
Es ist jetzt nichts komplett anderes, aber es gibt tatsächlich wichtige Unterscheidungspunkte. Wenn man Remote Viewing wörtlich übersetzt, heißt es ja Fernsehen. Aber das irritiert ein bisschen, weil es so auf die visuelle Komponente abzielt. Insofern ist Fernwahrnehmung schon die bessere Übersetzung. Manche Sachen haben sich halt als Begriffe so eingeschliffen, während das noch im Entwicklungsprozess gewesen ist. Die originale Definition von Remote Viewing lautet: Es ist die Erfassung und Beschreibung von Informationen, die durch Entfernung, Abschirmung oder Zeit für die gewöhnliche Wahrnehmung blockiert sind durch mentale Mittel. Man muss jetzt konkreterweise noch ergänzend hinzufügen, und Remote Viewing enthält einen Mechanismus oder ein Verfahren zur Kontrolle von mentalem Rauschen. So, was ist jetzt mentales Rauschen?
Ja.
Das ist der spannende Punkt an der ganzen Sache, der jetzt die Methodik Remote Viewing auch von so etwas wie Hellsehen oder Channeln oder Out-of-Body Experience oder so weiter unterscheidet. Es geht darum, dass wir wissen, dass das Gehirn dazu neigt, Informationen zu interpretieren. Das sind evolutionäre Programme. Ich kann da nochmal später genauer drauf eingehen. Aber wir neigen dazu, aus ganz wenig Informationen ein komplettes Bild zu bauen. Das endet dann in Interpretationen, also logischen Vorgängen, wo geschlussfolgert wird, was ich gerade wahrnehme, ist das und das. Und das führt aber dazu, dass bei solchen, Hellsehereien ganz oft nicht klar ist, ob das, was derjenige berichtet, echte Daten sind oder Wunschdenken oder Raten oder so. Und wie kann ich jetzt unterscheiden, ob das, was der mir erzählt, geraten ist oder gewusst? An den reinen Worten kann ich es ja nicht. Und diese Methodik beschäftigt sich mit dem Thema und hat ein relativ effizientes Verfahren tatsächlich geschaffen, das es möglich macht, echte Daten von interpretativen Daten zu trennen. Das ist dieses mentale Rauschen, ne? Also das stellt man sich nicht vor wie jetzt das Hintergrundrauschen im Radio, sondern einfach Überlagerungen, die nicht zu den realen Daten gehören.
Also kurz zusammengefasst, dass unser Gehirn tendiert dazu, wir haben oft mangelnde Informationen oder nur Teilinformationen und den Rest denkt man sich dazu. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn ich im Wald irgendeine Bewegung sehe oder einen Umriss von einem Tiger damals, dann musste ich vielleicht nicht den ganzen Tiger erkennen, sondern habe mir gedacht, da ist vielleicht einer und dann habe ich die Flucht angetreten. Und Gehirne, die sowas tun, die haben sich evolutionär durchgesetzt. Gehirne, die sowas
Richtig.
nicht tun, die wurden halt alle von Tigern gefressen. Und deshalb versuchen, deshalb, ja, es ist ja normal, man hat ja nie alle Informationen, man denkt sich oft was dazu, aber gerade bei der Fernwahrnehmung ist das das größte Problem.
Ja, so überhaupt bei der Erlangung von Informationen. Das ist tatsächlich ein Prozess, der die gesamte Wahrnehmung begleitet, dass wir immer nur aus kleinen Stückchen etwas folgern. Also, um sich das jetzt mal in größten Verhältnissen vorzustellen. Mit meinen normalen Sinnen wie Sehen, Fühlen, Hören, Schmecken, Riechen, nehme ich pro Sekunde so ungefähr 20 bis 30 Millionen Bits an Informationen auf. Und die landen alle im Unterbewusstsein. Und jetzt können wir jetzt noch hypothetisch dazufügen, es gibt auch noch eine unbekannte Anzahl von Informationen, die eben nicht über sensorische Wahrnehmungskanäle kommen, sondern eben so über diese, wir sagen, übersinnliche Wahrnehmung, ja, Bauchgefühl, Intuition oder einfach Wissen. Kann man jetzt nicht sagen, wie viel das ist. Reden wir mal grob von der Hälfte. Dann haben wir also irgendwas um die 40 bis 50 Millionen Bits pro Sekunde an Information. Und mein bewusster Verstand kann sich mit etwa 50 bis 70 Bit pro Sekunde beschäftigen. Also um mal den großen Verhältnis, den großen Vergleich aufzumachen. Man kennt das zum Beispiel auch von dem Sehsinn. Ja? Unsere Augen haben ja so eine Ruckelbewegung und wenn man da genau hinguckt, ruckelt das Auge immer leicht von rechts nach links und fokussiert eigentlich nur einen Bereich, der ist so groß wie eine 2-Euro-Münze. Das ist das, was wir wirklich sehen.
Was wir wirklich
Trotzdem
scharf
haben,
sehen, ne? Ja.
ja. Und am Rande des Sichtfeldes sind eigentlich nur Helligkeitseindrücke. Wir haben aber das Gefühl, also wenn ich hier in meinen Raum gucke, wo ich gerade sitze, und gucke auf meine Bücherwand, ich habe das Gefühl, ich sehe ein 3D-Bild, das ist scharf, ich sehe den ganzen Raum, ich sehe alles, was um mich herum ist. Das ist nicht so. Also rein von der Informationsverarbeitung ist das nicht so, weil ich nur diesen 2-Euro-Münzen-großen
Ausschnitt,
Punkt da
ja.
habe, ja. Aber der huscht halt so schnell von links nach rechts über diese ganze Szenerie, dass mein Gehirn sich die Lücken füllen kann und interpolieren kann. Und daraus entsteht das ganze Bild. Rein technisch sehe ich nie das ganze Bild. Das entsteht nur im Gehirn. Und das Gehirn ist also ein Meister darin, diese Lücken auszufüllen, als würde ich jetzt so ein 1000-Teile-Puzzle auskippen und würde drei Teilchen aufdecken und dann sagen, was da drauf ist. So. Und diese Fähigkeit ist natürlich für unser Überleben wichtig, ist aber beim Remote Viewing dann doof. Denn da wollen wir ja eigentlich, dass alle Daten, von denen wir reden, auch stimmen. Und wenn ich jetzt weiß, dass 997 von meinen 1000 Teilchen Interpretationen sind, wüsste ich ja gerne, welches die drei echten sind.
Ja.
Und wie ich da drauf komme, das ist eben der Clou an dieser Methodik, zu beweisen, dass es außersinnliche Wahrnehmung gibt. Das haben andere schon gemacht. Da gibt es also ganz, ganz viel Material und statistische Erhebungen und also wirklich hieb- und stichfeste Beweise, die uns darlegen, ja, außersinnliche Wahrnehmung ist möglich. Das waren ja auch die Anfänge des Remote Viewing als Methode. Und wenn es dann in die Anwendung geht, geht es also um die Frage, erstens, wie kann ich das lernen? Und zweitens, wie weiß ich, ob das, was ich erzähle, jetzt stimmt oder nicht stimmt?
Ja, ich habe mir auch zwei Hinweise auf Bücher. Zur Vorbereitung habe ich mir das Buch aus ihrem Verlag Von Stargate bis heute, Controlled Remote Viewing nach 3 Jahrzehnten, durchgelesen. Das ist auch eine gute Zusammenfassung und eine Einführung in die Geschichte des Remote Viewings. Und jetzt so ein ganz aktueller Hinweis, deshalb machen wir den Podcast auch jetzt. Sie bringen auch die deutsche Übersetzung von dem Buch Grundlagen des Remote Viewings heraus, von dem Autor Paul Smith. Der ist in dem Remote Viewing-Bereich schon ziemlich berühmt, weil der ganz am Anfang schon dabei war, ne, als
Ja.
diese Technik erfunden wurde und auch bei der CIA und in den Geheimdiensten wirklich angewandt wurde. Also er war ein echter, ja, Zielspion.
Genau. Psi-Spionage ist immer das Wort, was ich benutze, wenn jemand mich fragt, Remote Viewing, was ist denn das? Ich hatte lange damit zu tun, eine vernünftige Erklärung in 3 Sätzen zu finden, ohne jetzt ewig lange ausholen zu müssen. Worüber reden wir hier eigentlich? Es ist eine Technik, eine künstliche Technik, womit der Mensch, der bis dato keine Ahnung hatte, wie man das hinkriegt mit dem Hellsehen, das aufs Papier bringen kann. Und diese Methode wurde entwickelt zu Zeiten des Kalten Krieges von den Amerikanern mit Geldern des Staates, was bedeutet, Geheimdienste und Militär haben das finanziert und auch angewandt. Haben also natürlich auch den Nutzen davon gehabt, mit den Remote Viewern dann Psi-Spionage zu betreiben.
Das ist ein spannendes
James Bond am
Thema.
Schreibtisch.
Ja, genau, der Paul Smith ist am 27. Mai um 16:30 Uhr, kann man ihn sehen, in Jena, im Kino im Schillerhof.
Ja, nicht auf der Leinwand, sondern vor der Leinwand. Der
In
ist.
echt, genau. Er
Ja,
ist.
der kommt persönlich nach Deutschland, was schon tatsächlich ein großer Moment ist für Leute, die sich mit Remote Viewing dann ein bisschen mehr auseinandersetzen. In der damaligen Militäreinheit, das waren eine Handvoll Leute, die das gemacht haben. Also auch wenn es staatlich finanziert war, hatten die kein ganzes Bataillon, sondern mehr so ein Dutzend Leute. Und entwickelt wurde die Methodik von. Also die hauptsächlichen Figuren dabei waren 2 Laserphysiker und ein Hellseher. Und dieses Dreamteam hat die Methodik entwickelt und die Militärviewer sind dann eben ausgebildet worden, das zu machen. Und der Hellseher, der heißt Ingo Swann, Künstler aus New York, der hat insgesamt 5 Leute persönlich ausgebildet. Also er konnte das von Natur aus, hat dann mit den Physikern zusammen die Methodik entwickelt, dann haben die 5 Leute persönlich ausgebildet und die haben es dann später auch an ihre Kameraden und so weitergegeben in internen Schulungsprozessen. Und der Paul Smith ist einer von diesen 5 und auch einer von denjenigen, der dann später die interne Lehre übernommen hat. Also wenn es irgendjemanden gibt, der Remote Viewing als Lehrer betreibt, dann ist er der Dienstälteste sozusagen seit 1984.
Ja,
Ja.
ich werde nämlich sehr wahrscheinlich auch mit Paul Smith einen Podcast machen können, in einigen Wochen. Da werden wir dann auch auf die Anfangszeit eingehen mit ihm und wie das so war. Da gibt es auch echt ein paar spektakuläre Fälle, die da geviewt haben.
Ich
Genau.
freue mich auf den Podcast, denn Paul hat, er verbringt hier 2 Wochen, weil er
Ja.
hier Trainings gibt, also Viewer ausbildet. Das erste Mal, dass er das auf deutschem Boden macht. Also nicht das erste Mal, dass er hier ist, aber das erste Mal, dass er hier trainiert. Bis dato mussten die Leute immer in die USA fliegen, um sich schulen zu lassen von ihm. Und der Mann ist von Natur aus studierter Linguist. Hat also durchaus eine Affinität zu Sprachen. Also zwar Linguist für den arabischen Raum, also Mideast Specialist, aber er hat auch schon einige Jahre in Deutschland gelebt und kann die Sprache. Und er sagt, naja, wenn ich 2 Wochen hier bin und mich einigermaßen akklimatisiert habe, traue ich mir zu, so ein Interview auch auf Deutsch zu machen.
Ja.
Da bin ich gespannt.
Ja. Ich auch, weil der kann bestimmt einiges erzählen. Ja, er ist Linguist, er hat da lange beim Militär gearbeitet, er ist da ein Fachmann. Er hat auch noch, glaube ich, einen Doktor in Philosophie gemacht, also der ist ziemlich bewandert. Ist interessant. Genau, und quasi auch als Vorbereitung und dass wir überhaupt mal den Leuten erklären, was Remote Viewing ist, machen wir jetzt diesen Podcast. Und wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich damit zu befassen?
Ja, wie immer durch Zufall.
Ja.
Ich hatte mit, ich sag mal, mit außersinnlicher Wahrnehmung so meine persönlichen Erfahrungen. Habe sozusagen selber entdeckt, dass es da was gibt und dass man da auch was machen kann und sich Dinge angucken kann, die man eigentlich nicht wissen können sollte. Und ich habe das aber so eben für mich alleine erfahren und habe dann versucht, Anschluss zu finden und mir verschiedene Schulen und Lehren und Theorien und so weiter angeguckt, aber ich habe nirgendwo das Gefühl gehabt, das ist es. Hauptsächlich deshalb, weil in den meisten Fällen das Problem entstand, dass irgendeine Schule oder Lehre relativ schnell damit um die Ecke kam, jetzt können wir dir die Welt erklären. Und das
Ja.
Gefühl hatte ich so überhaupt nicht. Also ich war gerade auf dem Standpunkt von, huch, ich habe jetzt gerade hier eine Tür geöffnet und den großen Zeh mal durchgeschoben und da ist ganz, ganz viel, was wir nicht verstehen. Und wenn dann einer kommt und sagt, so, und ich erkläre dir jetzt die Welt, ja, vor allen Dingen haben ja mehrere Leute gesagt, dass sie mir die Welt erklären können und die Erklärungen waren widersprüchlich. Also irgendwas konnte da nicht stimmen. Also habe ich die Finger davon gelassen und habe mir gesagt, naja gut, dann findest du es eben auf eigene Faust raus und habe mich trotzdem hier und da mit den Sachen beschäftigt. Und ich bin also ich komme aus einer naturwissenschaftlich orientierten Familie und ich bin auch selber so, dass ich eigentlich immer was Handfestes gesucht habe, Beweise, was zum Anfassen und irgendwie so. Und dann passierte mir eine Buchmesse. Ich bin ja auch Verleger beruflich. Nicht nur, aber auch. Und mit meinem kleinen Verlag stand ich auf einer Kleinverlegerbuchmesse in Berlin. Und mir schräg gegenüber hatte ein seltsamer Typ seinen Stand aufgebaut, der Fachbücher über Remote Viewing verkauft hat, die er auch selber schrieb. Und wurde so ein bisschen gehandelt als der komische Kauz mit seinem esoterischen Zeug da.
Ja.
Ja, und man unterhält sich ja miteinander und versucht rauszufinden, wer steht so links und rechts. Und ich habe ihn dann einfach gefragt. Ich habe den Begriff noch nie gehört. Bis dato, erklär mir mal, was ist das? Und er hat halt zwei, drei Sätze gesagt und hat mich dann sofort, er hat zwei, drei Sätze gesagt und hat mich sofort gehabt.
Ja.
Nämlich mit genau diesen Themen zu sagen, hey, das wurde wissenschaftlich erforscht, über 20 Jahre lang mit staatlicher Finanzierung wurde das erforscht. Es gibt eine Methodik, es ist nachvollziehbar, es ist nachprüfbar, es ist alles handfest und ganz wichtig, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie man dieses mentale Rauschen rausfiltern kann. Wir wissen, nicht alles, was wir erzählen, stimmt. Und wir wollen wissen, was davon ist richtig und was nicht. Und jetzt muss ich sagen, so eine Aussage habe ich von keinem Hellseher oder Medium jemals gehört, dass der oder die von sich sagt, ja, die Hälfte von dem, was ich erzähle, ist Müll. Ich weiß bloß nicht, welche Hälfte.
Ja.
Und das machte die ganze Sache sehr sympathisch, verbunden mit der Information, okay, es gibt dazu eine wissenschaftliche Basis und anscheinend hat eine Regierung da 20 Jahre lang ein paar Millionen reingesteckt, wird wohl was dran sein. Genau, und da wusste ich muss mich damit beschäftigen und so eine Ausbildung machen. Und ja, wie ich so bin, habe ich dann weiter gestochert und weiter geforscht und dann wollte ich auch zu den Wurzeln zurück und die Quellen ergründen und wo kommt das alles her. Das heißt, Mittlerweile habe ich die vierte Ausbildung gemacht in dieser Methodik. Also es gibt verschiedene Unterarten davon. Ich habe bei zwei von den ehemaligen Militärviewern gelernt. Und ich bin jetzt auch im internationalen Remote-Viewing-Bereich so weit vernetzt. Es gibt eine Vereinigung, eine internationale Vereinigung der Remote-Viewer, International Remote Viewing Association, die IRVA, die gibt ein Magazin heraus. Und da bin ich jetzt der Herausgeber. Ist so passiert, aber ich meine, wenn man Grafiker ist und Ahnung vom Verlegen hat, wir haben uns da, glaube ich, gegenseitig offene Türen eingerannt an der Stelle. Ja.
Das
So.
ist ja. Ich habe dasselbe gedacht, weil das Interessante ist, dieses Controlled Remote Viewing ist ein Protokoll und halt keine Philosophie. Die versuchen eigentlich ein Weltmodell zu erklären. Sondern, ne, weil es für das Militär entwickelt wurde, ist es sehr pragmatisch. Da sollen Ergebnisse bei rauskommen, es soll reproduzierbar sein und man will auch die Stärken und Schwächen kennen von der Methodik. Und das sieht man diesem Protokoll auch an.
Ja,
Ja.
und es wurde auch ganz lange daran geforscht, wie es überhaupt funktioniert oder ich sage mal nach Ausschlussprinzip, wie es nicht funktioniert. In den Anfängen der Geschichte hat man noch gedacht, es gäbe jetzt irgendwie so eine Art wie eine Funkfrequenz oder eine Überträgerwelle, die Informationen von einem Geist zum anderen oder aus der allgemeinen Informationsquelle bereitstellt. Und dann gab es ganz viele Experimente, die sich damit beschäftigt haben, rein physikalisch die ganzen Spektren abzuschirmen. Die Probanden saßen in Faraday'schen Käfigen und hinter dicken Betonmauern und waren abgeschirmt. Die sind sogar mit einem U-Boot unter 140 Meter getaucht, um ELF-Wellen abzuschirmen. Am Ende haben sie gefunden, dass sie nichts gefunden haben. Also es funktionierte immer noch, egal was man versucht hat abzuschirmen. Uns bekannte Wellen sind anscheinend kein Übertragungsmechanismus für diese Impressionen, die man hat, wenn man außersinnlich wahrnimmt.
Ja, die haben ja am Ende sogar die zeitlichen Grenzen überschritten, ne, indem sie in die Zukunft geschaut haben. Und auch da
Ja.
waren die Ergebnisse recht gut. Sie hatten mir mal, ich durfte mal zusehen bei so einer Sitzung oder Session auf Englisch. Das war interessant. Ich kann das ja mal beschreiben, damit die Hörer sich da ein Bild machen können. Also man hat diesen Remote Viewer und er braucht eigentlich nicht viel. Sie waren bewaffnet mit einem Stapel Papier. Und einem Stift. So fängt das an. Der Viewer hat das Papier, das Blatt vor sich, hat einen Stift. Was dann kommt, ist, man bekommt ein Ziel, ein Target. Und da war es in den Anfängen so, dass das oft eine geografische Koordinate war. Deshalb hieß das Akronym CRV früher Coordinate Remote Viewing. Ne? Von der Koordinate und wurde dann hinter zu Controlled Remote Viewing umgenannt. Ganz wichtig dabei ist, dass der Viewer keinerlei Informationen über das Ziel hat. Nichts. Also, ne, sie haben wirklich nur eine Koordinate oder eine Zahlenfolge bekommen. Spielt eigentlich keine Rolle, was es ist. Das ist nur sozusagen ein Code oder ein Symbol, das für das Ziel steht. Vergeben wird die Koordinate von jemand anders. Quasi wie nennt man den? Der die Remote Viewer managt, der
Ja,
Operator.
wir haben in den allermeisten Fällen die englischen Begrifflichkeiten beibehalten, wenn es jetzt nicht zwingend notwendig war, sie zu übersetzen. Derjenige, der die Zielstellung definiert und mit der Koordinate verknüpft, nennt sich Tasker. Also
Ah,
von
okay.
Englisch Task, Aufgaben stellen. Ne?
Genau, und dann fängt das Protokoll an. Das ist da ziemlich rigide. Sie haben angefangen, diese Ziffernfolge aufzuschreiben. Und dann, das sah schon interessant aus,
so eine Art Kringel gezeichnet.
Das Ideogramm heißt das, ja.
Ein Ideogramm. Wie kann man sich das vorstellen? Das haben sie auch recht schnell gemacht. Das ist so eine Art Form oder Struktur, nicht groß. Wie kann man das beschreiben? Was ist dieses Ideogramm?
Ja, es ist eine Kritzelei, in der ich zulasse, dass mein Unterbewusstsein sich meines autonomen Nervensystems bedient. Also unwillkürliche Muskelreflexe, die ich nicht selber steuere.
Ja.
Und ich habe ja gerade die Anweisung gegeben durch dieses Aufschreiben oder Nennen der Zieladresse, also dieser Koordinate, dass ich mit einem bestimmten Ziel in Kontakt treten will und mein Unterbewusstsein geht also dahin und als erste spontane Rückmeldung auf das, was es da sieht, erfolgt dieser Kringel. Und etabliert dann die nachfolgende Kommunikation. Es ist eine idiomotorische Geschichte, also wie sagen wir, eine kinästhetische Antwort, die Verbildlichung dessen, was da an geistigen Prozessen passiert.
Warum macht man das? Das macht man schon, um wirklich ein Signal vom Unterbewussten zu bekommen. Man soll da gar nicht großartig drüber nachdenken, oder? Das kommt einfach.
Ja, also ich versuche ja, meinem Unterbewusstsein zu erklären, was ich jetzt haben will. Wir hatten vorhin über diese Bandbreite gesprochen, ne? Also die 40, 50 Millionen zu 70 Bit.
Ja.
Irgendjemand entscheidet, welche 70 Bit er mir da nach oben zum Angucken durchreicht. Und das entscheide ich nicht mit meinem bewussten Verstand, denn ich kann ja nicht auswählen. Also es kann nur jemand auswählen, der den Gesamtüberblick hat und das ist mein Unterbewusstsein. Und wie bringe ich es meinem Unterbewusstsein bei? Guck mal, ich hätte gerne jetzt Informationen zu diesem Thema. Ich möchte mal an der Stelle einen kleinen Ausflug machen und einen sehr schönen anschaulichen Effekt zitieren. Den habe ich meinen Studenten immer erzählt, wenn es um die Wahrnehmung ging. Das heißt der Cocktail-Party-Effekt. Man stellt sich vor, wir stehen jetzt auf einer Cocktail-Party. Ja. Also Stehtische und der Raum ist voll und alle reden miteinander. An so einem Tisch stehen so ein halbes Dutzend Leute und der ganze Saal ist voll davon. Wenn wir jetzt ein Mikrofon da reinhalten würden, wäre das ein ziemlicher Audiobrei.
Ja.
Man würde jetzt nichts wirklich klar erkennen können. Trotzdem ist es mir möglich, mich mit den Leuten an meinem Tisch zu unterhalten. Und ich kann sogar so gut alles andere ausblenden und mich auf meinen Gesprächspartner fokussieren, dass ich den relativ normal verstehen kann und glaube, dass das Gespräch einigermaßen in ruhiger Umgebung stattfindet. Also wenn ich jetzt nicht gerade mitten in der Disco stehe, ist es mir in so einer Umgebung, in so einer Audio-Umgebung möglich, das derartig zu filtern, dass ich mich nur auf den fokussiere, mit dem ich rede. Das ist ja schon mal super spannend, ne? Dass ich
das ist eine ziemliche Leistung selektiv, vom Gehirn.
Ja, ja, genau. Das Gehirn hat jetzt also von mir die Anweisung bekommen, ich hätte gerne ausschließlich Daten dieser Kategorie. Und der Rest wird nicht durchgereicht, wird weggelassen. Und der Effekt, das Interessante an dem Effekt ist jetzt nämlich folgendes, wenn jemand am Nachbartisch meinen Namen sagt, zack, habe ich mich umgedreht, das habe ich mitgekriegt und jetzt frage ich mich, warum? Ja? Ich habe ja gerade erfolgreich das Kommando gegeben, alles andere ausblenden. Jetzt hat irgendeine Instanz entschieden, hör mal, diese Information ist wichtig und die reiche ich dir jetzt durch. Da haben wir den Entscheider. Ne? Also das ist diese Instanz, an die wir uns wenden und die jetzt an der Stelle interessant wird. Denn dieser Instanz müssen wir dann verklickern. Pass auf, ich weiß, wir haben normalerweise mit unseren fünf Sinnen zu tun. Ich hätte aber heute gerne mal ausnahmsweise Daten aus der anderen Quelle und zwar über das und das Thema. Und diese Kommunikation funktioniert natürlich in gewisser Weise gedanklich. Aber jetzt ist es so, der Input, mein Unterbewusstsein hat nur Input-Kanäle, ne? Also alles, was ich wahrnehme, alle sensorischen Eingaben landen zuerst im Unterbewusstsein und nur Teile davon landen dann im Bewusstsein. Aber die werden praktisch dann vom Unterbewusstsein aus in das Bewusstsein gegeben. Das Modell muss man sich veranschaulichen. Also ich habe keinen bewussten, direkten Zugang zu Informationen. Es geht immer erst in den großen Pool des Unterbewusstseins und dann ins Bewusstsein. Das heißt, wenn ich meinem Unterbewusstsein was mitteilen will, dann rufe ich nicht von oben nach unten, hallo, ich hätte gerne mal, sondern ich gebe es in den sensorischen Kanal und dann wird es aufgenommen. Alles, was ich meinem Unterbewusstsein mitteile, teile ich ihm am besten mit, indem ich es ihm erzähle oder aufschreibe.
Ja, klar, man muss irgendwie mit dem kommunizieren.
Ja, genau. Und ich kommuniziere nicht von oben nach unten, ne? Also in diesem kleinen Löchlein rufe ich da nicht was runter, sondern ich gebe es einfach in die normalen Wahrnehmungskanäle rein. Und wenn mein Unterbewusstsein die Informationen, die ich ihm mitteilen will, hört und sieht und liest, dann kommt es da an.
Ja.
Total simpel. Deswegen funktioniert ja auch Affirmation.
Darüber, ich meine die ganzen Themen, ne, wie Remote Viewing. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag durchliest, dann ist sich Wikipedia einig, dass das Quatsch ist. Die Skeptiker sind sich eigentlich auch einig. Aber es gibt sehr viele Ergebnisse, die dem eigentlich widersprechen. Also da ist schon was dran, in meinen Augen. Und
man kann es ja selbst erleben. Ja.
Genau. Und ich habe jetzt auch zugeguckt bei einer Sitzung. Das war interessant.
Ja, doch viel spannender ist es, wenn man es selber macht. Das können wir ja auch gerne mal machen.
Ja.
Und so wurde das auch damals am Stanford Research Institute gemacht. Wenn da jemand vorbeikam und gesagt hat, zeigt mal her, was macht ihr so? Dann haben die irgendwann ganz schnell rausgehabt, dass sie demjenigen sagen, naja, pass auf, du machst es am besten selber. Dann weißt du, wovon wir hier reden. Dann fallen
genau.
Die ganzen Spekulationen weg.
Also man muss ein paar Annahmen jetzt treffen, ne, damit das funktionieren kann. Aber wir müssen halt annehmen, dass das Gehirn auch nicht lokal wahrnehmen kann. Also ne, dass es auch einen entfernten Ort, der auch 1000 Kilometer weit weg sein kann, theoretisch wahrnehmen kann. Und der Trick beim Remote Viewing ist jetzt, sich zu fokussieren auf diese Wahrnehmung und halt den Rest auszublenden. Und dieses Ideogramm ist vielleicht der erste Kontakt mit dem Ziel. Das ist ja,
ja
auch
genau.
Sehr, da ist ja auch sehr grobe. Also würden wir jetzt sagen, das Ziel wäre der Eiffelturm, dann wird das Ideogramm kein kleiner Mini-Eiffelturm sein, den man da zeichnet, sondern dieses Ideogramm hat eher ganz grobe Eigenschaften, dass ich schon mal sagen kann, ist das Ziel, ist das ein Gebäude, ist es was Menschengemachtes, ne? Hat es Ecken und Kanten oder ist es eher was Natürliches, ist es Wasser, das fließt? So kann ich mir das
also
vorstellen.
Mehr will ich in der ersten Stufe auch gar nicht wissen. Also dieses Protokoll ist in Stufen aufgebaut und tatsächlich ist alles, was ich am Anfang wissen will und wissen kann, verlässlich wissen kann, um welche Kategorie von Ziel handelt es sich hier, haben wir es mit einer Landschaft zu tun oder mit Wasser oder mit einer menschengemachten Struktur, mit einem Lebewesen vielleicht. Und mehr Unterscheidung muss ich da an der Stelle noch nicht hinkriegen.
Macht man auch bewusst so, ne? Dass man erst die ganz abstrakten und Basic-Informationen abruft und was ich auch gelesen habe, was man unbedingt vermeiden möchte, ist Analytical Overlay. AOL nennen die Remote Viewer das. Das
genau,
bedeutet,
das ist besagte Interpretation.
Das ist die Interpretation und die würde mich in die Irre führen, weil das Gehirn dazu tendiert, ne, ich sage ein paar Eigenschaften, irgendwelche Adjektive und das Gehirn versucht dann unbedingt ein echtes Objekt rauszufinden, was man vielleicht schon kannte und sagt dann, da muss es das und das sein.
Genau.
Und dann läuft man, das muss verhindert werden, sonst werden die Ergebnisse nicht gut.
Ja, es muss, glaube ich, naja, man kann nicht verhindern, dass solche analytischen Überlagerungen passieren. Man muss sie nur erkennen. Also der Trick ist nicht, das zu verlernen oder darüber wegzuarbeiten, sondern der Trick ist nur, wie bei Aschenputtel, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Einfach nur sortieren. Die Info nach links, die Info nach rechts, die Info nach links, die Info nach rechts. Und es gibt bestimmte Kriterien, woran ich erkennen kann, ob eine Information analytisch war. Und dann sortiere ich einfach ganz stringent alles, was auch nur ansatzweise analytisch ist, aus. Ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt hätte stimmen können. Also wenn, ich gehe ja davon aus, die Session geht ja noch weiter und ich werde dann noch konkreter. Wenn etwas stimmt, dann meldet sich das schon wieder, dann kommt das auch schon wieder an die Oberfläche. Aber auf keinen Fall gehe ich mit Informationen mit. Und wenn der Viewer das Gefühl hat, dass er weiß, worum es geht, dann ist er fast hundertprozentig falsch.
Das wird notieren, tut man das, ne? Man notiert dann, ich hatte Analytical Overlay, ich habe an das und das gedacht, dann notiert man das und dann versucht man wieder das zu vergessen und weiterzumachen, um sich schrittweise dem Objekt zu nähern. Ich meine, ich hab dazu gesehen, das fängt an mit Sachen wie erstmal, was ist es? Ist es ein Gebäude? Ist es eine Landschaft? Dann grundlegende Form. Ist das ein hohes Gebäude? Ist es eher ein turmartig? Ist es eher rund oder eckig? Und peu à peu wird das Ergebnis aber immer genauer, wenn man das zusammensetzt. Ne? Ab irgendeiner gewissen Stufe fängt der Viewer auch an, erste Zeichnungen anzufertigen. Und das geht dann sogar so weit, dass man sogar 3D-Modelle aus Knete baut.
Ja, in den letzten Stufen kann man Modelle bauen, man kann erzählen, wozu etwas gut ist. Also jetzt im Beispiel eines Hauses, das war ja auch eine der berühmteren Sessions aus der Militärzeit. Ich habe hier auf dem Satellitenfoto ein Gebäude. Was machen die da? Und der Viewer erzählt dann, was ist da drin los? Guck mal, die bauen da ein U-Boot, das sieht so und so aus. Was man jetzt allein von dem Foto einfach nicht hätte wissen können. Ist auch wirklich so passiert, die Geschichte.
Die Fotos sind auch in dem Buch sind ein paar Beispiele, die haben mich auch ein bisschen baff gemacht. Also da sieht man dann, ne, der Viewer hat das alles, sowas wird natürlich blind gemacht, der wusste nichts vom Ziel, aber am Ende hat man dann die realen Fotos von dem Objekt den Zeichnungen gegenübergestellt. Und das war natürlich nicht hundertprozentig, aber schon recht nah dran. Also so nah dran, dass die Geheimdienste diese Information schon gut nutzen konnten.
Ja. Naja, immer gemessen an der Tatsache, dass dieser Remote Viewer ja nur eine Zahl kriegt und keine Ahnung hat, ob sich's dabei um einen Ort, einen Vorgang, eine Person, um Zukunft oder Vergangenheit oder was auch immer handelt. Der kann jetzt Da Vinci oder eine Kaffeetasse viewen. Also weiß ich ja nicht vorher. Man lässt sich einfach drauf ein, was dann kommt an Daten.
Ja, ich meine, das ist nicht hundertprozentig, ne? Wie ist so die Trefferqualität, dass man bestimmte Eigenschaften vom Ziel erwischt?
Also gemessen wurde, wie die allgemeine Trefferrate von Sessions ist. Es wird ja geübt mit nachvollziehbaren Zielen. Also heutzutage in der Ausbildung ist die klassische Verfahrensweise ein Foto in einem verschlossenen Umschlag und der Viewer soll beschreiben, welches Objekt auf dem Foto ist. Und dann wird hinterher verglichen. Das heißt, ich weiß ja alles schon und gucke, wie gut hat er getroffen. Und was man untersucht hat in diesen Settings, auch seinerzeit in der Zeit der Erforschung, wie häufig ist erkennbar, dass der Viewer sein Ziel getroffen hat. Die Session, die wir gemeinsam gemacht hatten, war ja auch so, ne? Teilweise haben Sachen nicht gestimmt, aber man hat sehr gut erkennen können, dass der Viewer schon da war, wo er hätte sein sollen. Und da hieß es dann, dass die allgemeine Trefferquote von diesen Sessions so 70, 80% ist. Es ist schon mal, ja, es ist Also statistisch deutlich signifikant, aber eben nicht
Ja.
100%. Die Frage, wie viele Einzeleindrücke einer Session jetzt korrekt sind oder nicht korrekt sind, die wurde so genau noch nicht ausgezählt, wird aber demnächst bearbeitet. Das ist eins der Forschungsprojekte, mit denen sich mein Institut beschäftigt, zum Beispiel.
Genau, um da mal, weil erforscht, also physikalisch, es gibt zwar Theorien, die das erklären können, aber damit befasst sich Control Remote Viewing auch so gar nicht. Aber es gibt verschiedene wissenschaftliche Theorien, die Erklärungsmodelle liefern. Aber welches jetzt richtig ist, das weiß man nicht. Unser Standardmodell reicht auf jeden Fall nicht dafür aus, um sowas zu erklären. Also, so weit ist man schon.
Wir wissen, was wir nicht wissen, oder? Wie war das ja?
Ja, genau, aber ich meine, das hindert einen ja nicht, das hat das Militär auch nicht daran gehindert, das zu nutzen. Man muss ja auch nicht wissen, wie genau etwas funktioniert. Aber trotzdem ist
Nein.
das ja ein interessantes Phänomen und reiht sich ein in viele dieser anomalistischen und Psi-Phänomene.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es sehr verlockend. Durch solche Sachen etwas mehr darüber erfahren zu können, wie Wahrnehmung funktioniert oder wie überhaupt die Welt funktioniert. Also das sind ja schon erstaunliche Effekte, wenn man da mal näher drüber nachdenkt. Alleine dieser Tasking-Vorgang. Ich entscheide jetzt hier und heute, der Eiffelturm ist verknüpft mit der Nummer 45783962. Das schreibe ich irgendwo auf ein Blatt Papier und hefte das ab. Und in 10 Jahren nimmt irgendjemand ein weißes Blatt Papier, schreibt die Nummer auf und viewt dann den Eiffelturm. Oder in 10 Minuten. Aber Fakt ist, dass durch das, was in meinem Kopf vorging, Tatsachen geschaffen wurden. Tatsachen, auf die andere Leute Zugriff haben. Das ist schon verrückt. Und das wirft
Ja.
natürlich viel mehr Fragen auf, als es beantwortet an der Stelle.
Ja, ich meine, ja, ich muss, wo ist die Information gespeichert? Wie habe ich Zugriff drauf? Was ist überhaupt Information? Ja, genau,
Ja,
aber.
also wir wissen es natürlich alle nicht. Man hält sich dann gerne an Theorien wie Quantenverschränkung und so, die ja selber alle noch im Entstehen sind. Aber sagen wir mal so technisch gesprochen, eine Ausbildung in Remote Viewing bedeutet ja nur Fahrschule, ne? Hier ist das Lenkrad, da ist der Blinker und so
Ja.
kommst du von A nach B. Den Motor konstruieren ist eine ganz andere Nummer und verstehen, wie Verbrennungsmotoren funktionieren, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das sind schon auch ganz verschiedene Arbeitsfelder in diesem Bereich.
Genau, weil jetzt kommen wir mal zu Anwendungsbeispielen. Sie betreiben das ja selber, Ihr Institut auch.
Ja.
Operational, also wenn man das im Kalten Krieg hat man das für Spionage eingesetzt. Ab Mitte der 90er wurde das Programm ja beendet und viel Information kam an die Öffentlichkeit, es wurden Bücher darüber geschrieben und dann haben auch immer mehr Privatleute sich damit befasst. Was macht man
Ja.
jetzt denn damit? Was macht ein Remote Viewer? Kann man damit Geld verdienen? Was sind so typische Aufgaben?
Genau, wenn man nicht gerade angestellter Spion ist, stellt sich die
Genau.
Frage natürlich, was mache ich jetzt damit? Die naheliegendste Überlegung von Leuten, die erst Kontakt mit so übersinnlicher Wahrnehmung haben, ist, na, jetzt kannst du doch die Lottozahlen rausfinden oder du kannst doch Omas verschwundene Katze lokalisieren.
Ja.
Beides gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die man einem Remote Viewer stellen kann, aus verschiedenen Gründen, weil unsere Wahrnehmung eben dann doch nicht so funktioniert wie in die Kristallkugel gucken. Also neben diesen Feldern gibt es natürlich andere Felder, die durchaus sinnvoll sind für die Anwendung und da ist natürlich die Untersuchung von Prozessen, ne? Auch tatsächlich Untersuchung von Personen. Es gibt Gesundheitsanwendungen. Es gibt tatsächlich international auch kriminalistische Anwendungen, Vermisstensuche, Mordaufklärung und sowas. Gibt es hier in Deutschland nicht. Das hat aber rechtliche Gründe wieder. Oder eben sowas wie meine Maschine funktioniert nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Finde das mal raus. Auch das ist eine schöne Remote-Viewing-Aufgabe. An welche Stelle mache ich jetzt mein Kreidekreuz, ne?
Ja, wie viele Viewer gibt es denn? Also es gibt auch wirklich, es gibt kommerzielle Firmen, die das anbieten. Es gibt so Hobbyvereine sehr wahrscheinlich.
Ja,
Wie
kommerzielle
finde
Firmen
ich
gibt
die?
es.
Ja.
Ja, naja. Also kommerzielle Firmen gibt es weltweit 3 bis 4, die wirklich ernst zu nehmen sind. Die größte sitzt in den USA, wird betrieben von einer Anwältin, die das leitet, und die machen tatsächlich auch, die machen viel Wirtschaftsaufgaben. Und ab und zu auch mal kriminalistische Untersuchungen. Es ist ja so, die Methodik an sich erfordert es, dass man da auch mehrere Leute einbindet. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt hatten, aber um ein Ergebnis zu erhalten, verlasse ich mich nicht auf das Ergebnis einer einzelnen Remote Viewing Session, sondern ich lasse mehrere Viewer dieselbe Nummer blind viewen und gucke dann, was haben alle gleich erzählt.
Ah, das ist, nee, das hatten wir noch nicht. Das ist schlau, um dann, weil jede einzelne Sitzung sehr wahrscheinlich Fehler enthält, aber die richtigen Sachen werden sehr wahrscheinlich in allen Sitzungen vorkommen oder in vielen davon und dann wird
Genau,
das Ergebnis
genau.
besser.
Wenn 4 von 5 da eine Sache gleich erzählen, dann hat das eine gewisse Evidenz. Ja, es gibt eine Firma in Australien, die sich damit beschäftigt, eine in Frankreich und jetzt eben neuerdings auch eine in Deutschland, mit der ich da selber dann zu tun habe. Aber die Netzwerke sind meistens international. Also wir haben auch schon gearbeitet für die Australier oder mit Amerikanern zusammen. Und dass die Remote Viewer weltweit, die eine gewisse Arbeitsqualität haben, sage ich mal, also oder Training, die kennen sich. Aber das ist, glaube ich, wie in jedem anderen Beruf auch. Ich nehme mal an, die Top-Konzertpianisten der Welt kennen sich auch alle.
Ja. Betreibt man Wirtschaftsspionage oder was macht man? Schaut man in die Zukunft oder guckt man, ob die Produkte, was macht man denn
Ja,
da?
naja, also Spionage, ne? Unethisch. Aber ich kann bei Produktentwicklung, wie ich schon gesagt habe, ich kann gucken, warum funktioniert etwas nicht so, wie es soll. Oder ich kann schauen, was ist das beste Design für die und die und die Aufgabe, also ist produkttechnisch oder prozesstechnisch gedacht. In die Zukunft gucken ist begrenzt möglich. Also es geht schon. Wir wissen, wir können auch in die Zukunft gucken, aber es ist nicht so wie beim Hellseher zu sitzen und zu sagen, sag mir was, was ist am 24. Oktober nächstes Jahr? Sondern es geht um Tendenzen. Da hat es ja auch wieder, bekommen wir es wieder mit Wahrscheinlichkeiten zu tun.
Gibt es da gibt's so ethische Grundlinien oder Richtlinien, an die
Ja,
sich Remote Viewer halten?
genau, die 10 Gebote. Nee, aber die, also diese besagte Remote Viewer Vereinigung, die hat schon auch einen Kodex aufgestellt, der eben unter anderem sagt, ja, Spionage ist nicht so in Ordnung und sich zum Beispiel persönliche Informationen von anderen Leuten anzugucken, ohne dass die davon wissen, ist auch nicht in Ordnung. Also ich könnte theoretisch als Remote Viewer mir jedermanns Schlafzimmer angucken, aber ich mache es eben nicht, ne? Es gibt dann eben auch Respektsgrenzen.
Könnte ich mich dagegen irgendwie wehren? Gibt es da Abwehrmethoden oder sowas?
Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Erforscht ist es nicht, aber es kursieren natürlich etliche Theorien darüber, wie man auch im psychischen Bereich Abschirmung machen kann. Aber das ist jetzt schon, ja, das geht aus dem wissenschaftlich Belegbaren dann schon hinaus.
Aber genau da, eigentlich muss man sich dann um all das kümmern, weil wenn man davon ausgeht, ja, das ist alles wahr, dann ja, das ist auch ein bisschen scary. Weil
Ja.
man sich denkt, ne, jetzt kann jeder in mein Schlafzimmer schauen. Toll.
Ja. Ja, also es gehört sicherlich dann auch einiges dazu, sowas effizient zu betreiben. Ich habe selber in meiner Remote-Viewing-Erfahrung ein paar Sessions zu verzeichnen, wo ich durchaus in Betracht ziehen würde, dass diese Session noch andere Einflüsse hatte. Also dass ich beispielsweise von Targets einfach blockiert worden bin oder so. Aber wie gesagt, das kann man nicht beweisen. Ja.
Man kann es nicht beweisen, aber man könnte auch, es ist ja oft so, es kommt auch aus der Quantenphysik, dass ich kann kein System messen, ohne es nicht auch zu verändern.
Ja.
Eine Messung ist auch immer ein Eingriff. Das heißt, dass der Remote Viewer, der ändert sehr wahrscheinlich auch was, oder? Ich meine, allein schon dieses Ziel zu setzen mit dem Code, was wir gesagt haben,
Ja.
dass dieser Code ist der Eiffelturm, das hat ja was Neues erschaffen, das hat was geändert.
Ja. Aber wir haben auch ganz spannende Versuche auch in anderen Richtungen schon gemacht. Das ist noch längst nicht abgeschlossen, aber es gibt schon mal interessante Zwischenergebnisse. Wir hatten mal eine Versuchsreihe, da haben wir Remote Viewer in Pärchen geteilt. Und jedes Pärchen hat eine andere Zielkoordinate bekommen. Ein Raum, wo wir vorher kontrolliert haben. Also das Ziel war ein Raum zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir haben vorher kontrolliert, dass in diesem Raum zu diesem Zeitpunkt wirklich kein Mensch anwesend war. Also zum Beispiel war das ein Raum in meiner Büroetage, wo ich dann wusste, zu dem Tag war niemand dort, oder in das Turmzimmer von einem Kirchturm, der dann nach der Besuchszeit leer und abgeschlossen war. Und wir waren auch dort und haben das, na, haben das überwacht, so dass tatsächlich alle Leute raus waren an diesem Tag.
Kurze
Und
Zwischenfrage. Kann ich ein Ziel so genau definieren? Also ich kann nicht nur sagen, an der Stelle, sondern auch an der
ja.
Stelle und dann genaues Datum und Uhrzeit. Genau dann soll der Viewer sehen, was da ist.
Ja,
Ja.
ja und nein. Also ein Ort zu einer Zeit ist die gängigste und einfachste Zieldefinition. Es ist noch strittig, inwieweit Daten ganz genau funktionieren in der Adressierung, aber ich habe sehr viele Beispiele gesehen, wo es funktionierte. Wir haben jedenfalls diese Viewer in Pärchen, also auf das Ziel geschickt, und die haben auch nacheinander gearbeitet, nicht gleichzeitig. Nicht zeitlich gleichzeitig, sondern der eine hat heute seine Session gemacht und der andere nächste Woche. Hatten aber beide das Ziel, Turmzimmer am, was weiß ich, 3. Oktober um 23 Uhr. Beide Viewer kamen wieder und haben in ihrer Session diesen Raum beschrieben, auch erkennbar als das Turmzimmer. Und in diesem Raum ein oder zwei Personen. Also entweder eine Person oder zwei, die sich unterhalten. Und alle Pärchen, die wir hatten, haben ausnahmslos keinen leeren Raum beschrieben, sondern Personen drin. Und auch nicht viele Personen, sondern entweder eine oder eben ein kommunizierendes Pärchen. Und in manchen Fällen war dann auch nachvollziehbar, dass diese andere Person, die da wahrgenommen wurde, Ähnlichkeiten hatte mit dem anderen Viewer. Was jetzt verschiedene Fragen aufwirft, ne? Also konnten die sich tatsächlich gegenseitig wahrnehmen? Wenn ja, welcher Teil von mir ist eigentlich im Target-Bereich präsent? Und warum sieht der so aus wie ich?
Ja.
Also jetzt mal vor dem Konzept von Körper und Seele und so, ne? Also warum hat das überhaupt was mit meiner jetzigen Inkarnation zu tun? Oder wenn die sich dort wahrnehmen können, na, was hinterlassen die da? Da wurde ja dann ein Fakt geschaffen. Denn derjenige, der als erster geviewt hat, hat ja den, der als zweiter war, eine Woche später, trotzdem schon wahrgenommen. In der Zeit damals, ne? Also diese zeitliche Verknüpfung.
Ja,
Wir haben noch kein, also ich glaube, um darüber wirklich richtige Aussagen machen zu können, müssten wir einen Datenpool von 100 Sessions oder sowas haben. Das haben wir noch nicht. Also wir haben jetzt nur ein halbes Dutzend Pärchen, die das gemacht haben. Aber die Ergebnisse sind erstmal interessant. Eine Spur, die man mal verfolgen könnte. Und von diesem Kaliber haben wir noch eine ganze Menge Untersuchungen. Und das finde ich persönlich auch total spannend, sich sowas anzugucken und darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für unser Weltbild?
Ja, das, die könnten ja theoretisch dann sogar miteinander kommunizieren. Das erinnert mich ein bisschen an diese Out-of-Body-Experiences oder ne, Nahtoderfahrung oder Berichte wie von Leuten, die lange tot waren, die berichten auch oft von einer Zeitlosigkeit oder dass man quasi die zeitliche Dimension wechseln konnte. Das ist
ja
interessant.
Also ich finde es auch total spannend, wenn, also Beispiel Out of Body, ne? Wenn mein Körper hier liegen bleibt und mein Geist geht auf Wanderschaft, welchen Grund hat dieser Geist, eine Form zu haben?
Ja, aber für sich allein betrachtet, denkt man sich ja immer, ja, das ist Käse, das denken sich die Leute aus. Aber was mich immer wieder wundert, ist, dass sich so bestimmte Dinge durch so viele Phänomene durchziehen und immer ähnlich beschrieben werden. Und das deutet ja wirklich auf was hin, auf was Wahres in Anführungsstrichen oder Echtes. Und das finde ich so toll, dass Remote Viewing, Nahtoderfahrungen, OBEs, die sind alle Teil von einem Effekt, von einer Tatsache, die Physikalisten ablehnen.
Naja, nicht alle.
Sagen. Nicht alle, da gibt es Streit. Ich habe auch das Gefühl, da ändert sich immer mehr. Man geht vielleicht aufeinander zu. Weil es gibt immer bessere Ergebnisse auch. Man kann es auch irgendwann nicht mehr abstreiten.
Ja, also ich denke mal, auf ein paar Basics kann man sich dann schon verständigen. Anscheinend gibt es so ein Feld, was alles miteinander verbindet. Wenn ich an jede Information zu jeder Zeit kommen kann, muss es irgendwo einen großen Topf geben, auf den ich da zugreife. Dann ist das Zweite, was wir wissen, anscheinend kann ich zugreifen mit irgendwas, was nicht jetzt sichtbar organisch ist. Und anscheinend kann ich in diesem Feld auch Informationen ablegen. Anscheinend ist ja jede Information an sich schon Existenz.
Ja, genau, das Konzept ist ja wirklich alt. Ne? Diese Akasha-Chronik oder die alten Magier, die sind ja alle schon immer von so einem Feld ausgegangen. Philosophisch, dass man auch sagt, der Idealismus sagt das ja, dass die Materie gar nicht die primäre Basis von allem ist, sondern der Geist oder dann auch die Idee oder die Information, das ist das eigentliche Substrat und die Materie ist nur eine, wie soll man das nennen, die entsteht dann daraus quasi.
Richtig.
Die emergiert daraus und wenn ich so Beschreibungen, so Phänomene höre, dann muss ich eigentlich auch eine Welt konstruieren, die so aufgebaut ist, sonst kann das ja gar nicht funktionieren.
Also ich finde, auf der einen Seite wirft das natürlich sehr, sehr, sehr viele neue Fragen auf und macht einen in gewisser Weise demütig so vor dem, was da noch sein könnte. Mhm. Und es ist ein unbequemes Gefühl, Dinge nicht zu wissen. Aber auf der anderen Seite macht es einen auch ziemlich ruhig. Zumindest geht es mir so. Ich habe eine totale innere Ruhe entwickelt durch das Wissen darum, dass der Geist deutlich mehr ist als diese physische Welt.
Ja, also kommt das auch bei anderen Remote-Viewern? Kommt das dann vor, dass die ihr Weltbild ändern?
Ich glaube, also das passiert, glaube ich, jedem. Da wird auch von den Leuten, die Grundkurse geben, gibt es immer so einen schönen Disclaimer. Erstens nicht teilnehmen, wenn man irgendwelche bekannten psychischen Probleme hat. Und zweitens, Achtung, es könnte dein Leben wirklich schwer beeinflussen. Und bei Leuten, die noch keinen Vorkontakt hatten mit außersinnliche Wahrnehmung über sinnlichen Themen oder sowas, führt das im Allgemeinen schon dazu, dass da eine ziemliche Schockwelle durch das Weltverständnis geht.
Ja, das glaube ich. Weil es ist toll, aber andererseits auch ein bisschen erschreckend. Man hat also gemischte Gefühle. Vor allen
Ja.
Dingen, wenn es mehr gibt, dann hat man vielleicht auch mehr Verantwortung oder das ganze Handeln, der hat vielleicht viel größere Reichweite, als man jetzt glaubt. Und schon allein, dass die Gedanken allein schon so viel ändern können, kann schon problematisch sein.
Ja, im Prinzip invertiert sich ja das ganze Weltbild. Bis dato hatte ich gedacht, wir können uns die Welt ziemlich gut erklären und sind Herrscher über die Prozesse der Materie mit physikalischen Formeln. Und die Dinge, die wir wirklich nicht beeinflussen können, also kosmischer Zufall und so weiter, das ist halt so, ne? Kann ich nichts machen, ist halt so. Und ich kann aber in meinem kleinen Rahmen die Welt total verstehen und auf diesen Regeln was aufbauen. Und dann stellt sich am Ende raus, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Ich kann den kompletten Kosmos mit meinen Gedanken beeinflussen, aber ich weiß überhaupt nicht, was in meiner Nähe vorgeht und kann die Gesetze gar nicht in Worte fassen. Also aus Schwarz mach weiß.
Ja, aber ist mir sympathischer als andersrum, muss ich mal so sagen.
Ja, ich würde auch nicht wieder zurückwechseln.
Kommen wir langsam zum Ende. Sie sind ja Mitgründerin von C-Vision Institute und dem Institute of Element Studies. Und das Buch, was Sie rausbringen, ist ja Teil einer Buchreihe auch. Da ist jetzt schon ein zweites erschienen.
Also das zweite ist gerade in Vorbereitung, das ist aber eine English-only-Version, also die wird wahrscheinlich hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt dann vertrieben. Bei dem ersten Buch war es ja so, das ist eine bilinguale Fassung, also wir haben Originalquellen und haben sie eins zu eins übersetzt, haben aber beides nebeneinander abgedruckt, damit man dann auch wirklich vergleichen kann. Bei manchen Worten ist das vielleicht wichtig. Da geht es dann wirklich schon um Quellenstudium und um wirklich die Darstellung der richtig konkreten Basis und Historie.
Warum machen Sie das? Muss ja, um reich zu werden, macht man sowas, glaube ich, nicht.
Nee, ich glaube, das hat noch keiner gemacht bei wissenschaftlichen Publikationen.
Genau.
Einfach aus dem Gefühl heraus, es ist wichtig, dass es mal einer macht.
Ja.
Beim Remote Viewing ist es jetzt so, wir haben in naher Zukunft ja schon einen Horizont abgezeichnet, den Generationenwechsel, den es geben wird. Und unsere erste Handquellen brechen uns dann weg.
Ja,
Bis jetzt
das.
haben wir noch die alten, die originalen Erfinder und originalen Viewer, die uns erzählen können, wie das alles so ist. Und irgendwann wird nur noch aus zweiter Hand und dann aus dritter Hand und so weiter erzählt. Und
Ja.
dieser stille Posteffekt lässt die ganze Sache versanden wie ein Flussdelta, wenn man nicht aufpasst, das einigermaßen klar auch zu dokumentieren. Also es ist in erster Linie eine Dokumentation, die es tatsächlich so noch nicht gegeben hat seit den 80ern in dieser Zusammenstellung. Und in zweiter Linie ist es natürlich ein Nachschlagewerk für Leute, die es genau wissen wollen. Über den ersten Effekt hinaus, über den ersten Kontakt hinaus gibt es ja ein paar, die sagen, okay, ich kann mich damit anfreunden, dass ich hier viel Arbeit investieren muss, aber ich finde das spannend. Also die Quote ist, glaube ich, das berichten fast alle Remote-Viewing-Lehrer. Die Quote ist so ungefähr 1 zu 10. Von 10 Leuten, die so einen Grundkurs besuchen, erreicht 9 Leuten die persönliche Erfahrung von C-Effekten und der 10., der will es wissen und macht dann weiter. Genauso wie 9 Leute dann sich damit begnügen, auf dem Klavier den Flohwalzer zu spielen und der 10. setzt sich hin und lernt dann doch irgendwann mal, wie es mit der Oper geht.
Ja, das ist eine gute Sache. Vor allen Dingen, die erste Welle kam ja so Mitte der 90er. Und jetzt ist ja schon wieder eine ganz neue Generation von Leuten da, die diese erste Welle gar nicht mitbekommen hatte. sehr wahrscheinlich erreichen Sie damit auch wieder jüngere Leute, die von der Sache noch gar nichts gehört haben und sich anfangen werden,
Ja,
dafür zu
ja.
interessieren. Ja.
Neue Interessenten erscheinen ja konstant auf der Bühne, ne? Und da ist es eben so, einige bleiben und einige gehen wieder. In den letzten 20 Jahren hat sich einiges getan, weil viele von denen, die es dann ursprünglich gelernt hatten, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen und sich denken, naja, vielleicht kann man das noch verändern oder das noch verbessern oder so. Also es gibt jetzt mittlerweile eine Bandbreite an verschiedenen Variationen. Auch das, was wir hier in Deutschland lehren oder lernen, also das eingedeutschte Remote Viewing, ist in weiten Teilen eine spätere Variation auf Basis von eigenen Überlegungen. Und wer jetzt erst Kontakt mit dem Thema hat, der hat keine Ahnung davon, dass es da unzählige Varianten gibt. Also da ist es schon wichtig genug, überhaupt Remote Viewing von Nicht-Remote Viewing zu unterscheiden. Und dann muss man sich nicht mit den Feinheiten befassen. Insofern ist so eine Aufbereitung der Datenlage nur für die Leute spannend, die dann selber von sich sagen, ja, ich möchte dann auf die ein oder andere Art damit auch professionell oder semiprofessionell zu tun haben.
Sie persönlich halten diese Urform des Controlled Remote Viewings sehr wahrscheinlich auch immer noch für die beste, oder? Hat da jemand viel Verbesserung gebracht? Gibt es jetzt eine Form, die noch effektiver ist?
Also ich muss ja sagen, ich kenne nur vier,
Nur, ja.
wobei die Hauptströmungen wohl schon. Und aus meiner persönlichen Erfahrung damit habe ich das Gefühl, die Urform ist deutlich näher an den natürlichen Wahrnehmungsprozessen. Und die Abwandlungen haben sehr oft Komponenten von naja, künstlichen Implementierungen da drin.
Wollen die es leichter machen,
Ich habe
schwächen
nicht
die
erlebt,
das ab oder?
dass die späteren Varianten bessere Ergebnisse bringen. Ich kann Also mit meiner persönlichen Erfahrung kann ich das bestimmt nicht abschließend beantworten. Das ist nur eine rein subjektive Meinung, dass ich für mich sage, ich habe das Gefühl, mit der Ursprungsvariante kriegt man viel sauberere Daten.
Ja.
Sie macht aber auch mehr Arbeit teilweise als die Nachfolgevarianten. Die sind teilweise effizienzgestrafft und so weiter. Kommt ja auch immer darauf an, was man damit machen will. Also wenn man so Unterformen des Remote Viewing betreibt, wie jetzt Börsenkurse spekulieren oder so, dann brauche ich diese Feinheiten gar nicht. Da will ich möglichst schnell wissen, ist das Target A oder Target B. Und dann reicht es, das im Groben zu wissen. Also es ist viel besser zu sagen, mein grobes Ansinnen möchte ich aber klar sehen und schnell sehen. Insofern gibt es ja da kein richtig oder falsch, sondern einfach
Ja.
auch eine Anpassung an die Fragestellung, die da herrscht. Aber wir werden diese Frage dann sicherlich auch auf längere Sicht mal näher untersuchen und das miteinander objektiver vergleichen.
Ja, ist auch ein schöner Test, um zu gucken, was ändert sich an der Qualität, wenn ich das Protokoll hier und da mal ein bisschen abändere. Dann sieht man auch, wie wichtig welcher Punkt vielleicht ist.
Ja, aber das zu messen ist ja schon durchaus sehr aufwendig.
Ja, das glaube ich. Ja. Ist ja auch viel Auslegungssache. Dann braucht man erstmal die Masse an Viewern, die da mitmachen. Es kostet Zeit. Ja. Aber das wollen sie ja auch machen. Ne?
Ja, das ist eines dieser Projekte auch. Genau, weil diese Fragestellungen ja durchaus interessant sind, gerade wenn es dann wieder um die Anwendungen geht, möchte ich ja wirklich wissen, was kann meine Methode. Wenn ich nur im Trainingsbereich arbeite und habe ein Foto in einem verschlossenen Umschlag, dann kann ich zum Schluss den Umschlag aufmachen und weiß alles. Aber wenn ich mich um einen echten Fall kümmere, ich suche was oder ich will was rausfinden, dann ist das ja per Definition eine Unbekannte Frage. Also niemand hat die Antwort. Ich will sie ja erst wissen. Und dazu wäre es ganz praktisch zu wissen, wie viel von dem, was mir der Viewer erzählt, stimmt denn jetzt so ungefähr? Das hat dann großen Einfluss auf die Frage, mit wie viel Aufwand und wie viel Viewern und welcher Fragestellung überhaupt gehe ich denn in so eine Untersuchung.
Ja, spannend. Gibt es da im Internet, finde ich da was zu? Ich denke, klar, ihr Verlag hat eine Seite, ich werde das Buch auch verlinken, das Institut hat auch eine Homepage, oder?
Das Institut hat auch eine Homepage, ja.
Ja, genau. Verlinke ich mal.
Der Dachverband ist vielleicht eher die Ansteuerungsadresse noch PsyUnit, der diese ganzen Projekte auch unter sich vereinigt. Und da gibt es auch ein großes Glossar, also so eine Wissensdatenbank, so ein, sagen wir mal, Remote Viewing Wiki, weil ja doch ganz viele Fachbegriffe dann da kursieren oder dann nachgeschlagen werden können. Wir haben ja schon gehört, bei Wikipedia selber regiert eher die skeptische Welt.
Ja. Ja.
Genau, also wer in deutscher Sprache ein möglichst gutes Wiki haben möchte, der kann sich auf dieser PsyUnit-Seite umtun.
Gut. Alles klar. Ja, Frau Rogge, das war ein schönes Gespräch.
Das hat mir Spaß gemacht. Ja, es könnte bei mir immer Stunden dauern, wenn es um mein Lieblingsthema geht. Aber geht auch jedem so, nehme ich mal an.
Ja, das ist auch ein weites Feld. Ne? Ich werde ja dann noch mit dem Paul Smith auch noch darüber reden, aber über Remote Viewing kann man wirklich viel erzählen, geschichtlich und auch, wie das funktioniert, dann die Konsequenzen, die das hätte, dann haben wir gar nicht über die physikalischen Erklärungsmodelle wirklich gesprochen, was es da für Ansätze gibt. Kann man ewig drüber reden. Machen wir vielleicht nächstes Mal dann oder ein andern Mal.
Gerne.
Und auch an die Zuhörer, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.